Auf Wiederhören.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Auf Wiederhören. Wir sind wieder hier mit dem lieben Jan und der liebe Marc kommt später auch noch vorbei. Aber noch viel wichtiger, Jan, wir haben heute Besuch.
Ja, genau. Also endlich mal wieder Besuch und dann auch noch live und nicht nur digital per Zoom zugeschaltet. Gut, die letzten Wochen haben wir es tatsächlich das ein oder andere Mal geschafft, waren in Wilmersdorf unterwegs, in Schöneberg unterwegs, jetzt aber wieder hier in Lichtenberg in unserem Büro und nicht alleine, sondern, wie du schon gesagt hast, bei uns ist die liebe Kina und der Pavo von Havelmi. Und ja, vielleicht macht ihr das mal selber, bevor wir das als Intro machen. Wer seid ihr denn und was macht ihr bei Havelmi?
Hallo, ich bin Kina. Ich bin seit April 2021 bei Havelmi und im Bereich Online-Marketing tätig und bin die Ansprechperson, was Social Media angeht. Ich betreue den Kanal und mache auch die grafischen Arbeiten. Ja, aber die Hauptperson spielt eigentlich Pavo.
Spielt Pavo. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel der Ehre. Also hallo auch von meiner Seite. Pavo Günther ist mein Name. Ich bin einer der sechs Gründer, die 2019 im September die Genossenschaft gegründet haben. Mittlerweile sind wir glücklicherweise schon über 200 Mitglieder. Und meine Aufgabe ist dabei die des geschäftsführenden Vorstands. Das heißt, ich kümmere mich so darum, dass das ganze operative Geschäft läuft. Und ja, ich sag mal, dadurch, dass wir in den letzten Monaten uns natürlich auch sehr viel weiterentwickelt haben, wird sich auch mein Tätigkeitsfeld in der Zukunft noch ein bisschen verändern. Aber eventuell sprechen wir darüber auch noch später.
Ja, ganz bestimmt sogar. Wir haben ja hier ein bisschen Zeit mitgebracht. Schön, dass ihr da seid. Der geneigte Hörer kennt unsere Frage, die wir jedes Mal in der Folge stellen, wo wir auch immer sehr interessante Antworten sammeln. Ihr beschäftigt euch ja natürlich jeden Tag mit Nachhaltigkeit. Was ist denn Nachhaltigkeit für euch persönlich? Also wie setzt ihr das in eurem Alltag um oder wo legt ihr da besonderen Wert drauf?
Ja, sehr gute Frage. Bei mir ist es so, ich bin vor 2 Jahren zu Naturstrom gewechselt. Das war mir ein großes Anliegen. Dann hatte ich angefangen, okay, beim Hund ist das natürlich ein bisschen schwer, aber da war mir das auch auf jeden Fall sehr wichtig, dass er zum Beispiel Futter bekommt auf Insektenproteinbasis, so weil er aber eine Allergie entwickelt hat und so konnte ich das jetzt nicht mehr machen, aber bei ihm achte ich dann trotzdem darauf, dass ich zum Beispiel Kotbeutel aus recyceltem Plastik mir hole oder Spielzeug, das ich selber mache, irgendwie aus alten Socken oder als ich ihm was gekauft habe, dann sollte es irgendwie aus Hanf sein, aus diesem, ne, Hanf ist ja echt ein total tolles Material. Wir haben so einen kleinen Bioladen, da kaufe ich auch gerne direkt ohne Verpackung ein. Klar, öffentliche Verkehrsmittel, ich habe kein Auto. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal im Urlaub und das war dann auch eine Bulli-Tour mit meinen Freunden. Also wir sind zu den Mecklenburgischen Seenplatten gefahren. Fliegen ist, keine Ahnung, 10 Jahre her vielleicht. Bin viel, viel zu Hause.
Das ist viel Zeit für Havelmi.
Ja, genau.
Nachhaltigkeit ist natürlich ähnlich wie Regionalität ein Begriff, der von verschiedenen Akteuren auch benutzt wird, unter anderem von der Automobilindustrie. Deswegen versuchen wir, den Begriff auch nicht zu benutzen, sondern schreiben enkeltauglich auf unsere Flaschen rauf. Man muss sagen, ich bin bei der Nachhaltigkeit bin ich sehr stark bei Nico Pech, also ist ein Postwachstumswissenschaftler, vielleicht sprechen wir über den später auch nochmal, der eben sagt, es gibt keine nachhaltigen Produkte, sondern nur nachhaltiges Handeln. Und konkret heißt das für mich, dass man eben die 3 Ebenen von Nachhaltigkeit, also Wirtschaft, Ökologie und Soziales, eben so in der Reihenfolge aufteilt, wie es eigentlich auch nur machbar ist, nämlich die Ökologie über allem, dann das Soziale und am Ende dann halt die Wirtschaft. Das kann man sich auch ganz gut mit so 3 Kugeln vorstellen. Das heißt, das Soziale kann nicht größer sein als das Ökologische und das Wirtschaftliche kann nicht größer sein als das Soziale. Und im Endeffekt, was heißt das für mich persönlich? Ich versuche so wenig wie möglich Ressourcen zu verbrauchen, versuche an jeder Stelle eigentlich, wenn es geht, gebrauchte Dinge zu verwenden oder eben Dinge, die ich schon habe, so lange wie möglich zu nutzen. Also ich habe gestern zum Beispiel einen neuen Akku in mein 2009er MacBook Pro eingebaut. Und ja, also ich glaube schon, dass so dieser ganze, ja, ich sag mal, diese ganze Beschleunigung und diese ganze Ressourcenübernutzung ein riesiges Problem ist und dass wir uns nicht allein durch Konsumentscheidungen davon befreien können. Und ja, insofern glaube ich, das ist eins der wichtigsten Themen in den nächsten Jahren.
Das merkt man ja auch im Alltag und wie auch in unserem Podcast, wie da auch das Verständnis und das Interesse wächst einfach. Und dass die Leute, die vorher auch oder die bis vor wenigen Jahren auch noch kaum was mit Nachhaltigkeit anfangen konnten, immer mehr da interessiert sind und auch willig sind, sich da zu verändern. Wie immer, super tolle Antworten, oder Jan?
Super spannend. Also wie gesagt, was wir alles immer hören und Neues hören, aber auch gleichzeitig so ein paar Bereiche, die einfach nur anders sich ergänzen. Und ja, ich sage jetzt nicht, dass wir ja nochmal eine Folge machen, speziell zu diesem Thema. Das wird langsam zum Running Gag, aber es ist dadurch, dass die Antworten so individuell sind bei dieser Frage, weil sie so offen gestellt ist, ist es tatsächlich gar nicht so einfach, da so ein Best-of zusammenzuschneiden. Wir sitzen ja schon dran mit Marketing Mark, aber dauert noch eine ganze Zeit. Vielleicht kommen wir nochmal, bevor wir dann auch diese Felder, die du gerade schon mal angeschnitten hast, Paavo, nochmal zu Hafelmi selber. Wir haben jetzt ja immer suggeriert, die meisten von unseren Keychecker-Usern und auch auf Wiederhören haben ja auch dann schon im Teaser, wenn die Folge ausgestrahlt ist, gesehen, was Hafelmi ist und worum es geht. Aber vielleicht mal zu Hafelmi selber. Was eigentlich ist Hafelmi? Man kann es sich natürlich theoretisch herleiten. Und was für Produkte stecken dahinter?
Ja, Hafelmi ist auf den ersten Blick, wenn man hier auf den Tisch schaut, natürlich erstmal ein Produkt, beziehungsweise mittlerweile schon zwei, nämlich regionaler Haferdrink in Bioland-Qualität in Glasflaschen und das gleiche eben auch in Kakaoform, also Haferkakao. In der Zukunft wird es natürlich auch viel mehr Produkte noch geben. Ob die dann unter dem Namen Hafelmi oder unter einem anderen Namen vertrieben werden, das wird sich noch zeigen. Das ist halt gerade auch ein Prozess, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Ansonsten ist Hafelmi aber auch der Name unserer Genossenschaft. Hat so ein bisschen damit zu tun, also wir hatten ja vorher im Vorgespräch auch über das alte Logo gesprochen. Da stand ja Hafelmi noch mit drei Sternchen. Und die drei Sternchen standen so in unseren Vorstellungen für die Buchstaben L, C und H. Weil man es nämlich nicht Hafermilch nennen darf. Da hat die EU ja oder die Milch, glaube ich, wie man möchte, dafür gesorgt, dass man eben Alternativprodukte nicht Milch nennen darf. Ja. Das war also der Grundgedanke bei dem Namen eigentlich. Naja, und warum wir es nicht mit den drei Sternchen eingetragen haben, liegt daran, dass man Sonderzeichen nicht als Firmenbezeichnung eintragen lassen darf. Deswegen hat sich es dann auf Hafelmi reduziert. Ja, aber ansonsten, neben den Produkten steckt natürlich die Genossenschaft selbst dahinter, eben eine Gemeinschaft von mittlerweile über 200 natürlichen Personen und juristischen Personen auch. Das heißt, wir haben ungefähr 10% Unternehmen dabei und Vereine. Das sind dann zum Beispiel Unverpackt-Läden wie der eures vorherigen Gesprächspartners Flo. Oder aber auch Vereine, die einfach unsere Produkte dann beziehen. Und ja, wir bemühen uns natürlich in der Genossenschaft auch, die Vernetzung voranzutreiben und zum Beispiel mit unserer Hafelmi-Card auch den Handel untereinander zu verstärken.
Das war interessant, auch mit der Milch. Hauptsache Scheuermilch darf noch Scheuermilch heißen. Das wäre ja fatal, wenn jemand Kuhmilch trinken will und aus Versehen dann Hafermilch trinkt. Aber nee, super coole Geschichte. Wollen wir die mal aufmachen? Naja, dann probieren wir das gleich. Mein Tasting, weil wenn man hier schon drüber redet, ihr könnt ja leider nicht sehen und schmecken, aber Marketing Mark wird auf Social Media nochmal zumindest, was den fototechnischen Part angeht, seine Hausaufgaben machen, dass ihr nochmal gucken könnt, worüber wir hier eigentlich reden. Während wir testen, du hast ja eben das auch mit der Genossenschaft schon angesprochen. Ich glaube, da sind viele Hörer und Hörerinnen auch interessiert dran, weil das ist ja auch ein ungewöhnliches Konzept. Was ist die Geschichte dahinter und hinter Hafelmi und wie kam die Idee? Also wie kamt ihr da drauf oder hat sich das irgendwie ergeben?
Die Idee der Genossenschaft ist eigentlich deshalb entstanden, weil wir eine Eigentumsform schaffen wollten, die eben kein Privateigentum schafft. Das heißt, wir wollten von Anfang an irgendeine Rechtsform haben, die so in Richtung Allmende, also gemeinschaftlicher Besitz geht. Und da macht es einem das deutsche Recht ja so ein bisschen schwer. Also ich sag mal, eine Stiftung wäre noch in Frage gekommen, aber für ein junges Unternehmen sind die 100.000 Euro, die man ungefähr dafür braucht, um eine Stiftung zu gründen, relativ viel. Und Verein schien uns nicht wirtschaftlich genug orientiert zu sein, deswegen haben wir uns dann eben für die Genossenschaft entschieden. Und wir sind damit total zufrieden. Wir haben aktuell ungefähr 2 neue Mitglieder pro Woche. Schwankt natürlich, wenn wir jetzt hier so Veranstaltungen wie mit euch machen, dann werden es normalerweise immer mehr als 2 pro Woche. Und manchmal haben wir solche Veranstaltungen oder eben Märkte oder sowas nicht. Dann ist es auch mal nur eine Person pro Woche, aber 2 ist so der Durchschnitt. Ja, die Idee ist tatsächlich entstanden, weil wir so 2016, da habe ich mit einer anderen Projektpartnerin an einem anderen Projekt noch gearbeitet und wir hatten das versucht, über Crowdfunding zu finanzieren. Das hat dann nicht funktioniert und irgendwie dachte ich, ja, will aber trotzdem irgendwas in Richtung nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiger Konsum irgendwie machen. Und dann sind wir irgendwie auf den Haferdrink gekommen, weil ich zum Beispiel früher als Kind immer schon sehr viel Milch getrunken habe und dann irgendwann den Eindruck hatte, eventuell habe ich eine Laktoseintoleranz oder so, hat sich dann rausgestellt, dass ich die nicht habe. Aber ich habe mich dann halt mit Alternativen beschäftigt und Haferdrink war dann einfach das, was regional und vor allem auch in Glasflaschen am sinnvollsten umzusetzen war. Also zum damaligen Zeitpunkt 2017, als die Idee so entstanden ist, gab es ja weder regionalen Haferdrink noch Haferdrink in Glasflaschen. Und beides haben wir halt von Anfang an versucht, so nachhaltig wie möglich zu konzipieren. Und ja, jetzt sind wir eben seit gut anderthalb Jahren dabei, das eben auch zu verkaufen und wachsen stetig und sind natürlich auch daran interessiert, in Zukunft noch weitere Produkte auf den Markt zu bringen.
Ich meine, die Hörer wissen ja, ich bin ja eh kein Kuhmilchtrinker, deswegen ist da meine Ansprüche an die Milch, glaube ich, ein anderer als Jans. Deswegen finde ich das gerade ganz. Also ich finde es sehr natürlich süßlich. Hafermilch ist ja immer relativ süßlich, aber sehr reichhaltig, finde ich. Also es ist ein sehr voller Geschmack, den man eigentlich nicht so erwartet von einer Pflanzenalternative, finde ich. Was sagst du?
Jetzt kommt der Kuhmilchtrinker, ne? Ja. Ich finde es. genau, nein, ich finde es, das hast du gesagt, dass dieser volle Geschmack, dieser runde Geschmack. Finde ich, und ich teste natürlich trotzdem, liebe Grüße zum Beispiel mal an Fly raus, mit dem wir ja auch verpartnert sind, aber auch an alle andere Alternativen, die man natürlich dann mal probiert. Und ich kenne auch durch meine Nähe zum Fair- und Verpacktladen, also hier auch nochmal Shoutout auch von meiner Seite an Flo, euer Produkt und habe das da auch schon ab und zu mal im Kaffee getrunken und schmecke tatsächlich bei dem keinen Unterschied oder nur einen ganz, ganz leichten, weil ich auch nur wenig Milch im Kaffee trinke. Schmecke ich tatsächlich nur einen ganz leichten Unterschied und habe dann einfach ein gutes, doppeltes Gewissen. Ich habe gerade jetzt den Kakao hier in meiner Tasse und den finde ich richtig stark tatsächlich.
Ja, den brauche ich gleich nochmal.
Ja, den finde ich deswegen so stark, weil es ist ja, weil natürlich auch das Spektrum bei Kakao und bei Schokolade, also bei Trinkschokolade ja nochmal viel größer ist als bei Kuhmilch, sage ich jetzt mal, wenn du die jetzt mal pur trinken würdest. Da gibt es ja von bis, also von mit Wasser, mit Milch, mit Milchalternativen, mehr Kakaoanteil, weniger und die finde ich schon mega, sehr gut. Also super, super starkes Produkt, Mareike muss die gleich testen, deswegen muss ich jetzt einfach mal die nächste Frage stellen. Ja. Und zwar, du hattest gerade schon so ein bisschen gesagt, ne? Also wir hatten gerade schon so ein bisschen das leidige Thema EU und auch Eintragung von Markennamen. Wie schwer ist es denn dann von dieser Idee, so eine Hafermilch dann auch auf den Markt zu schmeißen? Also so ein bisschen Hafer anbauen und dann gucken, wie wir daraus eine Milch produzieren oder was waren dann die nächsten Schritte?
Lecker. Ich habe gerade den Kakao probiert. Lecker. Ich bin positiv begeistert.
Ja. Das ist ja gar nicht so leicht. Also man muss ja auch sagen, 2017, als wir uns anfingen damit zu beschäftigen, war die Auswahl an Konkurrenzprodukten natürlich auch noch viel kleiner, weil der Markt ja in den letzten Jahren sehr explodiert ist. Und wir mussten da natürlich so ziemlich Pionierarbeit leisten, zum einen mit der Glasflasche, zum anderen aber auch in der, ich nenne es jetzt mal, Selbstherstellung davon, ja, weil das eben bisher nur von größeren Firmen eben gemacht wurde. Und naja, die ersten Jahre war dann sehr viel Arbeit in der Küche mit dem Thermomix oder eben dann in Laboren, die wir nutzen durften, angesagt. Und man musste halt sehr viel einfach auch rausfinden, denn tatsächlich ist das ja, nehmen wir es zumindest wahr, auch immer noch so ein bisschen der heilige Gral. Also wenn du irgendwie mal anfragst bei einem Hersteller für Haferdrink, können wir da mal, gut, wenn ich jetzt anfrage, sehen Sie es an meiner Signatur, wer ich dann bin, ne? Aber auch damals schon, können wir mal bei euch vorbeikommen und uns mal die Produktion anschauen, dann lehnen halt alle ab, ja. Und auch Hersteller, die damals schon, sage ich jetzt mal, eher noch so ein bisschen kleiner waren, auch die haben schon abgelehnt. Das heißt, man musste sich da einfach sehr viel selbst draufdrücken. Ein anderes Thema ist tatsächlich die technische Umsetzung. Also selbst wenn du in der Küche dann ein Produkt hast, wo du sagst, das ist jetzt gut, das können wir so verkaufen, musst du es ja trotzdem noch großtechnisch herstellen. Und das war auch nochmal eine ziemliche Herausforderung, weil es eben Anlagen zur Haferdrinkproduktion nicht einfach im Gastroladen um die Ecke zu kaufen gibt, sondern du bekommst sie eigentlich so gut wie gar nicht. Es sei denn, du hast ein Riesenbudget und das hatten wir nicht und da mussten wir halt auch nochmal sehr viel technische Arbeit leisten und sehr viel mit verschiedenen Möglichkeiten auch beschäftigen, wie man sowas produzieren kann. Und tatsächlich hat sich so die finale Produktentwicklung beim Haferdrink eigentlich auch auf die, ja, ich sag mal so 3 Monate vor der Markteinführung reduziert, weil wir nämlich dann eine Technik hatten, mit der wir jetzt auch nach wie vor produzieren. Und auf der Anlage selbst dann auch nochmal zahlreiche Verbesserungen machen konnten.
Man hört es ja auch schon raus, dass es auch nicht unbedingt der einfachste Weg ist, den ihr da gegangen seid mit Hafermi. Gab es da auch Sachen, die euch überrascht haben? Also unvorhergesehene Chancen vielleicht auch, wo sich irgendwas aufgetan hat, womit ihr nicht gerechnet habt? Oder was dann irgendwie ein größerer Störfaktor war, als es geplant war, was euch irgendwie überrascht hat?
Ja, also was tatsächlich auf der Produktebene ziemlich überraschend für uns war, man muss sagen, ich habe ja, als ich so auch damit anfing, mich produktseitig damit auseinanderzusetzen, habe ich zum Beispiel auch ein Praktikum und später auch mal für 3 Monate in der Mosterei mitgearbeitet, die wir auch, mit der wir auch sehr eng nach wie vor zusammenarbeiten. Das ist die Mostmanufaktur Havelland. Schöne Grüße an dieser Stelle auch an meinen Kollegen Achim Fiesinger, der zeitgleich auch Vorstand mit mir in der Genossenschaft ist. Und genau, also das heißt, wir haben eben von dieser Mustereitechnik auch versucht, das Ganze eben zu übertragen auf den Haferdrink und haben dann festgestellt, naja, wenn du so einen Saft bei, ich sag mal, um die 80 Grad erhitzt, dann ist der halt ungekühlt haltbar. Und das haben wir gedacht, ja, das kann man ja dann einfach mit dem Haferdrink auch so machen, ist aber leider nicht so, weil der ganz andere Eigenschaften hat, ganz anderen pH-Wert. Und wenn du den einfach ungekühlt hinstellst, naja, dann hält er vielleicht 2 Tage und danach wird er halt schlecht. Und das war eine ziemliche Herausforderung für uns, auf der einen Seite natürlich das Produkt so zu produzieren, dass es eben wenigstens gekühlt eben so lange haltbar ist. Also wir haben jetzt ein MHD von 28 Tagen. Und zum anderen, was uns natürlich auch immer noch vor einige Herausforderungen stellt, eben diese Kühllogistik auch sicherzustellen. Das heißt, gerade wenn du auf den Markt kommst mit einem neuen Produkt, dann sind eigentlich die beiden schlechtesten Sachen, die du machen kannst, zum einen dir eine eigene Produktion anzuschaffen, zum anderen ein Kühlprodukt zu haben, weil das beides enorm aufwendig ist. Und man muss aber sagen, dass wir da sehr großes Glück hatten mit unseren Großhandelspartnern Naturkost Erfurt und Terra Naturkost, die uns auch sehr entgegengekommen sind und uns auch von Anfang an eben mit dieser Kühllogistik unterstützt haben. Denn das ist tatsächlich was wir von alleine nicht hätten leisten können.
Heißt das also, das war anfangs gar nicht geplant, dass es ein Kühlprodukt wird?
Ja, na, anfangs hatten wir gedacht, wir stellen hier ganz normalen Haferdrink her und der hält dann ähnlich lange wie ein Saft, eben in der Flasche, nämlich über ein Jahr und ungekühlt. Und das hat sich dann eigentlich erst im Prozess rausgestellt, dass das so eben nicht funktioniert, ja.
Hat das was damit zu tun, dass es eben die Glasflasche ist? Weil die Tetrapack-Milchalternativen, die sind ja schon auch länger haltbar. Also ist das wahrscheinlich auch mit dem Glas verbunden, oder?
Das hat vor allem mit dem Herstellungsverfahren zu tun. Also man muss sagen, die Produkte, die im Tetrapack verkauft werden, die sind halt ultra hoch erhitzt. Das heißt bei ungefähr 130, 135 Grad. Das ist was wir bei unserer Anlage nicht machen können, weil die ja, also ich sag mal, wenn du ein Produkt auf die Temperatur erhitzt, musst du es halt unter hohem Druck machen. Und wir pasteurisieren das halt. Das heißt, wir bleiben eben unter dieser Temperatur. Und dadurch hast du natürlich auch eine andere, andere Produkteigenschaften, eine andere Keimbelastung. Also in dem Moment, wo du ein Produkt auf so eine Temperatur erhitzt, ist es fast tot sozusagen. Und das ist ja bei Kuhmilch das Gleiche. Also es gibt ja Kuhmilch genauso in Tetrapacks zu kaufen, die ist dann auch unbegrenzt haltbar. Aber es gibt eben auch Kuhmilch, die nur pasteurisiert ist. Die hat dann eben auch ein MHD von vielleicht 10 Tagen. Und tatsächlich war das dann, als wir feststellten, das Verfahren ist dann geht eher in die Richtung, tatsächlich war das dann so unser Vergleichsrahmen. Naja, und ich meine, aktuell haben wir ein MHD, was 3-mal so lang ist wie das von frischer Kuhmilch. Da sind wir eigentlich ziemlich zufrieden mit.
Kommen wir nochmal, das ist ein Podcast, deswegen ist das immer gar nicht so einfach, aber Marc liefert ja die Bilder dazu. Vielleicht auch mal auf das Design. Flasche habt ihr schon gesagt. Wie war das dann? Also vielleicht auch nochmal, dass man so durch diese ganze Produktionsreihe geht. War das dann von vornherein klar, dass ihr diese Flaschenform wählt, die ihr nimmt? Dann natürlich das Design, was ich sehr cool finde tatsächlich, auch mit der sich jetzt ja schon einmal verändernden Katze. Also ich kenne noch das alte Logo mit diesen drei Sternchen, jetzt das neue. Also war euch das auch wichtig, wie ihr im Endeffekt, also die Flaschenform, die ja so ein bisschen retro-mäßig aussieht, auch von der Größe her, dieses klassische Milchkannen- oder Milchabholsystem, was man früher auch aus dem Tante-Emma-Laden kennt. Habt ihr das auch irgendwie mit einbezogen?
Also ich glaube, die Milchflasche ist halt eben so ein Standardmodell und aus diesem Grund haben wir uns ja auch letztendlich dafür entschieden, oder?
Also ich hätte jetzt gesagt, ich sag kurz was zu den Flaschen und du kannst dann alles zum Design sagen, damit wir die Redeanteile hier mal ein bisschen anders verteilen. Bei der Milchflasche, das war tatsächlich ein rein ökologischer Gedanke. Also zum einen ist es ja eine Pfandflasche, die bis zu, oder ich sag mal im Schnitt 50 Mal wiederverwendet werden kann. Und natürlich nur dann eben sinnvoll ist, wenn man sie in einem abgesteckten regionalen Radius transportiert, weil ich sag mal alles über 300 Kilometer, da zehrt dann der Transport eben die Vorteile der Glasflasche wieder auf. Also das heißt, das war so eine Entscheidung, die wir zusammen getroffen haben, also regionaler Vertrieb und eben Glasflasche. Naja, und warum diese Glasflasche? Das ist halt einfach eine Standardflasche, die es, wie du ja so schon gesagt hast, seit eben langer Zeit schon gibt. Und was dann natürlich auch den Pfandpool insgesamt nicht zusätzlich aufbläht. Also ein Gegenbeispiel sind individualisierte Flaschen aus der Bierindustrie und individualisierte Kisten, was dann dazu führt, dass teilweise leere oder LKWs mit leeren Flaschen von München nach Hamburg fahren, einfach nur, weil dort die einzige Brauerei ist, die diese Flaschen verwenden kann. Und wenn man sich eben bemüht, ökologisch möglichst nachhaltig zu wirtschaften, dann muss man halt eben eine Flasche verwenden, die überall wiederverwendet werden kann. Und ja, das bot sich eben bei der 1 Liter Milchflasche an.
Also Pavo hat ja vorhin im Vorgespräch ja schon was zu der Katze gesagt. Mhm. Das kann ich ja einfach nochmal wiederholen. Und zwar in der Anfangszeit, als Pavo und seine Geschäftspartnerin. Es ging ja, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal darum auszuprobieren, welche Getreidesorten wir verwenden können, unabhängig vom Hafer. Aber Hafer war dann auch ein Teil und in einem Gemeinschaftsgarten wurden dann verschiedene Getreidesorten angebaut und da lief dann auch immer eine Katze rum. Genau, und ich bin ja letztes Jahr dann zu Hafelmi gekommen und mir ist dann aufgefallen, dass es eben kein einheitliches Design gibt. Also es wird sich stark auf dieses Etikett konzentriert. Die Webseite wurde dann danach gebaut und letztendlich auch auf Social Media gab es halt eben nichts Einheitliches. Also verschiedene Schriften wurden verwendet und es wurde auch nicht regelmäßig gepostet und so weiter. Und ich bin ja zu Hafelmi gekommen, vor allem auch im Bereich Social Media, weil ich dann auch eine Weiterbildung gemacht habe zur Online-Marketing-Managerin. Genau, und was das Design angeht, mir ging es halt darum, was Einheitliches zu schaffen. Also was klar auf das Etikett drauf zu sehen ist, aber auch letztendlich alles drumherum, was auch die ganzen Marketingmaterialien angeht, Flyer, Visitenkarten und so weiter. Und das hatten wir vorher alles nicht. Wie ich vorgegangen bin, mir ist aufgefallen, dass das Logo mit den Sternchen schlecht lesbar war. Also mir ist auch dann auch aufgefallen, dass viele Hafelmi einfach komplett unterschiedlich schreiben, auch weil das alte Logo aus 2 Zeilen besteht und dann ist da ja auch so diese kleine süße Katze im M, die find ich ja auch total niedlich.
Leg sie die mal hier hin.
Genau, Aber
ja, erkennt man nicht unbedingt gerade durch die Sterne dann eben als Wort. Das könnte auch einfach Havel und
genau.
Genau, ja. Ich verstehe, genau, was du meinst.
Ja, ja, und dann die Schreibweise ging dann daraus, dass dann irgendwie die einen haben geschrieben Havel halt groß, also wie auch hier, ne, und dann halt das MI mit einem Abstand, dann andere haben Havel Mi komplett groß geschrieben, dann irgendwie, also es war alles komplett unterschiedlich und mir ging es halt darum, eben das so zu machen, dass wirklich Havel Mi lesbar wird, damit man es wirklich auf den allerersten Blick erkennt, was da steht und nicht dann irgendwie rumraten muss, auch das mit den Sternchen, ich finde die Idee eigentlich ganz süß. Nur letztendlich jetzt auch mit diesen Gender-Sternchen und so weiter und wenn auf einer Verpackung dann, ne, wir sehen uns ja auch hier, Bioland-Hafer-Sternchen, ne, aus ökologischem Anbau, so man weiß dann hinterher gar nicht so, gehört das zusammen? Und ja, also es haben einfach viele Faktoren mit reingespielt in den Designwechsel. Ja, und die Katze habe ich gelassen. Also klar, die unterscheidet sich auf jeden Fall von der, die davor war. Die habe ich, die habe ich übrigens aus dem, aus der Katze, die auf dem M ist, ja, abgeleitet. Sieht man. Ja. Genau. Ja. Süß, ja. Ja, genau. Mir war es wichtig, auf jeden Fall noch was dazulassen vom alten Design sozusagen und das so ein bisschen aufzufrischen. Also ich habe auch die Rückmeldung bekommen, dass es jetzt vor allem wirklich aussieht wie eine Milch-Alternative, weil vorher wäre das eventuell mehr zu einem Mate-Drink tendiert.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, ich wollte noch was ergänzen und zwar, also zum einen die Katze, die hatten wir damals auch gewählt, weil ja der Bezug zwischen Milch und Katze irgendwie total da und auch gewollt ist, ne? Also dachten wir uns so, ja, das ist halt was, was zum einen diese Assoziation weckt, zum anderen aber auch, und da muss ich China zustimmen, insbesondere im neuen Design auch nochmal mehr Zielgruppen anspricht. Also wir haben auch teilweise von Müttern dann irgendwie die Rückmeldung bekommen, ja, die Kinder wollen immer die Milch mit der Katze haben und das ist natürlich total toll, ne? Und wir haben auch zum Beispiel, wenn wir Pfandgut mal zurückbekommen haben, dann steht da auch immer schon groß drauf, Havelmi mit Katze oder so, also so handschriftlich raufgeschrieben, damit dann irgendwie klar ist, an wen es geht. Also das ist auf jeden Fall schon verbunden mit unserer Marke. Und das andere wollte ich noch zum Namen sagen, und zwar, ich finde das immer faszinierend, wenn man mit Leuten spricht, die so aus der Region kommen, also wie ihr zum Beispiel, die sagen dann auch wirklich Havelmi, und wenn man mit Leuten spricht, die aus anderen Regionen kommen, die sagen dann immer Havelmi, weil sie irgendwie der Ansicht sind, also ich könnte mir vorstellen, weil dieses Veggie irgendwie dann so den Gedanken streut, ja, das V ist irgendwie die Betonung in dem Wort, ne? Und die haben einfach keinen Bezug zu der Havel an sich. Und das ist tatsächlich was, wo wir uns noch, ja, so ein bisschen unsicher sind, wie man das auch leichter noch kommunizierbar macht. Aber das nur am Rande.
Wo du sagst, klar, so wenn man hier aus Brandenburg, klar, Havel hat man gleich auf dem Schirm. Aber natürlich, wenn man dann irgendwo anders hingeht, da ist das dann nicht die erste Assoziation, aber...
Ja, das V natürlich gerade in diesem Bereich Nachhaltigkeit natürlich so als...
Ja, das Veggie-V, genau.
Veggie-V und ja. Aber ich kann das auch verstehen, was du gesagt hast, dass ihr das auch nochmal verändert habt im hier Bereich in Richtung Mate. Es hat nämlich tatsächlich, das habe ich witzigerweise letztens auch noch mit Flo irgendwie gehabt, es hat sowas leicht Asiatisches. Dieses alte Logo. Also ich finde, das ist so ein bisschen Sushi-Style. Nein, das mein ich nicht negativ. Yeah. Also es hat irgendwie dieses Verspieltere. Yeah. Und das ist jetzt einfach klar, diese Milchgeschichte. Also ihr seht das ja dann auch in den Bildern. Und außerdem erzählt die Katze jetzt ja auch Geschichten. Ne? Also wir haben sie hier beim Kakao-Drink anders, bei dem klassischen frischen Havel-Mi-Drink nochmal anders dargestellt. In Blau, in dem Kakaoton, in diesem Braun. Und du sagtest ja, es kommen ja bestimmt noch neue Produkte, das heißt, die kann dann hier sich natürlich auch wandeln mit den Produkten, was natürlich auch cool ist. Also grundsätzlich ist das auch spannend, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal dazu, dass dieser Markenauftritt auch total cool ist.
Ja, das insbesondere mit der Katze ist was uns auch sehr beschäftigt und da wäre es für uns natürlich total spannend, einfach mal ein paar Meinungen auch zu hören von den Zuhörern. Also wenn ihr dazu eine Meinung habt, ob ihr es eher gut findet oder schlecht, meldet euch gerne bei uns oder auch bei China. Ihr findet ihre E-Mail-Adresse auch auf unserer Internetseite und sagt einfach mal, was ihr davon haltet, weil wir natürlich auch ein Produkt wollen, was euch gefällt und da freut es uns, wenn wir da ein paar Rückmeldungen bekommen.
Ich mache da natürlich meine Hausaufgaben. Wie immer findet ihr die ganzen Infos in den Shownotes. Da könnt ihr euch das alles auch nochmal anschauen und euch natürlich dann auch bei HaFilmi melden. Stichwort HaFilmi oder HaFilmi, mit was du ja auch angesprochen hattest eben, dass wir das gleich assoziieren. Stichwort Regionalität ist ja auch ein wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit und für euch auch. Wie wichtig ist euch der Bezug zu Brandenburg, den man ja eben auch im Namen findet von eurem Produkt?
Also ich antworte erstmal persönlich. Mir ist der Bezug zu Brandenburg sehr wichtig, weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang hier gelebt habe mit kleinen Ausflügen nach Berlin. Insofern ist es mir auch ein Anliegen, dass eben auch Produkte aus Brandenburg eine gewisse Bedeutung gewinnen und bestenfalls eben nicht nur in Berlin verkauft werden, sondern eben auch im großen Flächenland Brandenburg. Das ist ja auch was, womit wir uns eben beschäftigen. Wie kann man dann eben insbesondere in strukturschwächere Regionen diese Produkte eben auch bringen? Auf unternehmerischer Seite ist es uns auch wichtig, weil Brandenburg häufig ich sag mal, nicht so das sexy Image hat, und aber für die Leute, die da wohnen, das eine sehr hohe Bedeutung hat, kann vielleicht auch, will ich jetzt nicht unterstellen, aber ich sag mal, so ein bisschen mit dem Wendeschmerz zu tun haben, aber es ist Leuten schon wichtig, also auch aus anderen ostdeutschen Bundesländern zum Beispiel regionale Produkte zu kaufen, und insofern haben wir uns auch dafür entschieden, ähnlich wie bei der Nachhaltigkeit, wo wir drüber gesprochen haben, nicht regional raufzuschreiben, weil regional kann halt im Endeffekt alles bedeuten, sondern wir haben gesagt, nein, wir wollen eben, dass da draufsteht aus Brandenburg. Und seitdem wir letztes Jahr umgezogen sind, hat es ja auch eine doppelte Bedeutung, denn wir produzieren nicht mehr nur im Land Brandenburg, sondern mittlerweile auch in der Stadt. Und deswegen kann das unserer Ansicht nach auch da draufstehen.
Ja, finde ich gut.
Nee, super. Brandenburg, Brandenburg-ception da bei euch, wenn ihr jetzt auch in Brandenburg produziert. Nee,
sehr, das muss man, glaube ich, noch dazu sagen. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass es eine Stadt Brandenburg in Brandenburg gibt. Deswegen, also vielleicht da nochmal Shoutout, schaut euch das gerne nochmal auf der Deutschlandkarte an, wo ihr denn Brandenburg in Brandenburg findet. Und natürlich jetzt auch HaFilmi. Und das führt mich auch tatsächlich zu meiner nächsten Frage.
Brandenburg an der Havel übrigens.
Ne? Brandenburg an der Havel, das ist auch wieder drin, genau, das stimmt. Also es ist eigentlich alles doppelt und dreifach da drin. Wie sieht denn eurer Meinung nach die zukünftige Entwicklung von euch selber in Brandenburg, an der Havel aus? Wo geht da die Reise hin und warum seid ihr, und wo geht da die Reise hin und warum seid ihr dann auch letztendlich vielleicht auch umgezogen?
Also ich kann ja was zum Umzug eventuell sagen. Wir hatten angefangen mit bei der Mosterei Mostmanufaktur Kitzür. Nee, warte mal, heißt nicht? Nee, Mostmanufaktur, ne?
Mostmanufaktur Havelland.
Havelland. Ach genau, aber hatten die nicht vorher einen anderen Namen? Mosterei Kitzür.
Mosterei Kitzür.
Ah, okay, gut, genau. Also, wir hatten vorher bei der Mostmanufaktur Havelland mitproduziert und ja, die Flächen wurden einfach zu klein. Also werden die Auflage ist immer weiter gestiegen und wir haben gemerkt, so hey, der Platz reicht nicht aus, wir müssen umziehen.
Genau, also wie Kina schon gesagt hat, Fläche war zu klein. Anderes Problem war auch, dass Saft und Haferdrink unterschiedliche Produkte sind. Und wenn man die im gleichen Gebäude mit, nicht der riesenkrassen Abschottung, wie sie vielleicht nötig wäre, produziert, dann senkt das auch die Produktqualität, wenn dann einfach unterschiedliche Rohstoffe da im gleichen Gebäude eben verarbeitet werden. Deswegen war eigentlich klar, wir müssen das auf jeden Fall trennen. Naja, und für Brandenburg haben wir uns entschieden, also Stadt Brandenburg, weil es eben ziemlich um die Ecke lag und wir eben auch schon Mitarbeitende hatten, die eben ja vorher auch in Kitzür eben für uns gearbeitet haben, und weil Brandenburg eigentlich auch sehr verkehrsgünstig liegt. Und zusätzlich war uns eben auch wichtig, dass wir mit der Mosterei eben weiter zusammenarbeiten. Also wie ich vorhin ja kurz gesagt habe, der Geschäftsführer der Mosterei, Achim Fiesinger, ist gleichzeitig auch mein Vorstandskollege in der Genossenschaft. Das heißt, da ist ohnehin auch persönlich immer schon eine große Nähe. Und wir teilen uns aber auch Maschinen, schauen, wie wir zusammen die eine oder andere Bestellung machen, haben zum Teil auch gleiche Lieferrouten oder so. Also insofern, das ergibt schon Sinn, dass man da auch zukünftig zusammenarbeitet. Und die Frage für die Zukunft, naja, also andere Startups würden jetzt vielleicht sagen, wir wollen die Weltherrschaft, das wollen wir ja nicht, weil wir ja nur 300 Kilometer Umkreis beliefern wollen. Genau, nee, wir wollen halt einfach, dass das, dass der Standort, an dem wir jetzt sind, wirtschaftlich tragfähig funktioniert. Wir wollen ihn bestenfalls klimapositiv gestalten. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die wir in den nächsten Jahren vor uns haben. Aber was für den Standort insgesamt vielleicht noch ganz interessant ist, also wir sind in eine ehemalige Wurstfabrik gezogen. Also da wurde früher bis, ich glaube, 2013 wurden dort eben Würste produziert seit den 80er Jahren und wir fanden das eigentlich auch eine ganz tolle Geschichte, die man so erzählen kann, um auch den gesellschaftlichen Wandel noch mal ein bisschen besser auszudrücken. Da, wo früher eben Schweine vor allem ja verarbeitet wurden, da wird heute eben Hafer aus der Region verarbeitet, ja.
Vom Schwein zur Katze. Ja, das finde ich sehr schön und sehr, sehr schönes Konzept, wo ihr hin wollt, dass ihr auch dann einen positiven Impact auf die Region haben wollt mit dem, was ihr da tut, finde ich sehr schön. Finde ich auch einen sehr schönen Schluss für diese Folge. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit euch beiden. Also ihr lassen euch jetzt hier nicht weg, nur für euch heißt es jetzt auf Wiederhören und bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche.